Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Theo Gerst am Mikrofon. Ist es Schwarzmalerei oder tatsächlich 5 vor 12? Das habe ich mich letzte Woche gefragt, als ich hin und her überlegte, auf welches Thema ich denn am besten gehen sollte an diesem Montag für diese Ausgabe von Kontrovers im Deutschlandfunk. Aber dann haben mich einige Fakten schnell überzeugt, dass ich wohl um ein Thema nicht herumkomme, das auch immer mehr Menschen hierzulande umtreibt. Was hilft gegen den Abstieg, den ökonomischen, den wirtschaftlichen Abstieg? Was bringt Deutschlands Wirtschaft wieder nach vorn? Darüber muss in diesem Land dringend nicht nur debattiert werden, es muss auch gehandelt werden. Und wie gehandelt werden muss und was da passieren muss gegen den Abstieg, das ist unser Thema heute. Denn der deutschen Wirtschaft geht es nicht gut. Jeder hat die Hiobsbotschaften mitbekommen, beispielsweise von VW. Dort droht man damit, ganze Werke in Deutschland zu schließen. Aber nicht nur bei VW herrscht Ausnahmezustand, auch bei Bosch, beim Autozulieferer ZF Friedrichshafen, bei Miele oder BASF, um nur einige andere große Namen zu nennen. Vielerorts das gleiche Bild. Immer geht's um tausendfachen Jobabbau. Was aber dagegen tun? Was bringt die Wirtschaft wieder nach vorn? Letzte Woche, heute vor einer Woche, legte der frühere EZB-Präsident Draghi in Brüssel ein Gutachten vor. Seine Botschaft: Europa muss sich dringend auf den Hosenboden setzen und Milliardeninvestitionen stemmen. 800 Milliarden Euro pro Jahr. Eine schwindelerregende Zahl an zusätzlichen Investitionen. Und den Anschluss an die USA, an China nicht zu verlieren. Einen Tag später, letzte Woche Dienstag, blies dann der BDI, der Bundesverband der deutschen Industrie, ins gleiche Horn. Wenn wir in Deutschland nicht ganz schnell etwas ändern und besser werden und ganz schnell ganz viel Geld in die Hand nehmen, dann verlieren wir durch Pleiten oder vielleicht auch durch Abwanderungen 20% unserer Industrieproduktion. Was das, wenn es so käme, für unseren Wohlstand, für unsere Arbeitsplätze, für unsere Renten, für unsere Fähigkeit, mehr Geld in den Klimaschutz oder auch in die Verteidigung zu stecken, was das bedeuten würde, das stellen wir uns lieber mal nicht in allen Einzelheiten vor. Dabei, wir haben ja seit letztem Mittwoch ein Bild, das es auf den Punkt bringt. Das Bild von der eingestürzten Carola-Brücke in Dresden. Äußerlich war ihr wenig anzusehen und dann rumst ein 100 Meter langes Betonteil einfach so in die Elbe, weil innen alles morsch und verrostet war. Für viele war das der Fingerzeig der letzten Woche für den Zustand unserer Verkehrswege, wo was passieren muss, aber eben nicht nur dort. So zum Beispiel die Analyse des BDI-Präsidenten Siegfried Russwurm.
Die industrielle Wertschöpfung und der enge Verbund aufeinander aufbauender Branchen waren über Jahrzehnte die Basis unseres Wohlstands in Deutschland. Sie haben Wachstum, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und einen Know-how-Vorsprung geschaffen, mehr als in den meisten anderen Volkswirtschaften. Seit Jahren belegen die Fakten einen klaren Abwärtstrend.
Tja, seit Jahren ein klarer Abwärtstrend, sagt der BDI-Präsident, und das in Deutschland. Dabei haben wir doch über Jahrzehnte Weltmarktführer in fast allen industriellen Sparten hervorgebracht. Chemie, Stahl, Autos, Waschmaschinen, Küchen, Maschinenbau, komplette Industrieanlagen, Kreuzfahrtschiffe oder auch Arzneimittel. Vieles hat die deutsche Wirtschaft im Programm. Nur wie lange noch? Und wie lange können wir damit noch was verdienen? Wenn wir mal nur an die Autos und an die Verbrennertechnik denken. Wo liegen Defizite? Einen deutschen Amazon, Google oder Apple-Konzern, Fehlanzeige. Künstliche Intelligenz, vielleicht auch schwierig. Wo aber liegen die neuen Geschäftsfelder, mit denen die deutschen Unternehmen auch in 10 oder 20 Jahren noch Millionen Menschen Arbeit geben können? Und wie kommen wir dahin? Darüber wollen wir heute diskutieren. Ganz gespannt auf Ihre Wortmeldungen sind meine drei Studiogäste. Zugeschaltet aus Berlin ist David Deisner, er ist Geschäftsführer der Stiftung Familienunternehmen und Politik, kann also für die Unternehmen sprechen, wo die Inhaber am eigenen Leib sofort spüren, ob es läuft oder nicht und wo der Schuh drückt. Guten Tag, Herr Deisner.
Guten Tag, Herr Gerst, ich grüße Sie.
Als zweiten in der Runde begrüße ich Thilo Schäfer. Er ist Ökonom am Institut der Deutschen Wirtschaft, IW, in Köln, und er ist einer der Autoren der Studie, die ich gerade schon erwähnte, der BDI-Studie, die vor einem massiven Verlust an Industriekapazitäten, -20%, warnt. Guten Tag, Herr Schäfer.
Schönen guten Tag, Herr Gerst.
Und ich begrüße Michael Vassiliadis, er ist Vorsitzender der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, IGBCE. Er soll uns sagen, was den Gewerkschaften und damit den Arbeitnehmern so vorschwebt, wohin hierzulande die Reise gehen muss. Auch an Sie, guten Tag, Herr Vassiliadis.
Guten Morgen, Herr Gerst, ich grüße Sie.
Ja, wie wird Deutschland wieder wettbewerbsfähig? Wie sichern wir die Industrie, die noch da ist? Und wie sorgen wir für neues Wachstum? Da haben auch unsere Hörer dezidierte Vorstellungen.
Guten Morgen, mein Name ist Mike Breuer und ich wohne in Mülheim an der Ruhr. Wenn die grüne Regierung nicht mehr Regierung ist, sondern Opposition, dann geht es mit der deutschen Wirtschaft auch wieder aufwärts.
Brigitte Fleige, Hamburg. Die Wirtschaft wird voranbringen, aber nur längerfristig, wenn die grüne Transformation im Mittelpunkt steht und die anderen Maßnahmen, die getroffen werden müssen, zumindest immer darauf basieren.
Guten Morgen. Was die deutsche Wirtschaft wieder nach oben bringt, sind Steuererhöhungen, dass wir die Schulen, die Infrastruktur, das Gesundheitssystem, das gesamte Sozialsystem wieder auf ein Niveau bringen, wo wir schon einmal waren.
Charpentier, Frankfurt am Main. In Deutschland gibt es nach wie vor einen immensen Erfindergeist. Es wird sehr, sehr vieles entwickelt. Es fehlt der Mut zur Tat.
Guten Morgen, Gutschinski, mein Name. Ich rufe aus Halle an. Ich würde mal sagen, man müsste am Ursprung und an der Hauptursache dieses Niedergangs mal anknüpfen. Das sind die unsere eigenen Sanktionen, die uns so schädigen, nämlich die Einfuhr von Gas, von preisgünstigem Gas und Öl. Da müsste man ansetzen.
Tag, Meier. Arbeit muss sich wieder richtig lohnen. Das heißt also, die Sozialleistungen müssen definitiv gekürzt werden. Elterngeld ist zu viel, zu lange, Sabbatier. Kinder dürfen nicht mehr als Investition angesehen werden, um Geld vom Staat zu kassieren und sich von der Arbeit zu drücken. Diese ganzen Ausreden, das muss aufhören.
Tja, soweit erste Stimmen unserer Hörerinnen und Hörer. Herr Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft, fangen wir mit einer Bestandsaufnahme an und beginnen wir vielleicht mit dem Beispiel, das bei vielen Menschen im Kontor gerappelt hat, weil vielleicht bei vielen der VW Käfer, ein Polo oder ein gebrauchter Golf das erste Auto war und deswegen vielleicht auch die Ankündigung bei VW, jetzt Jobs abzubauen und vielleicht sogar Werke schließen zu müssen, vielen Menschen unter die Haut geht. Jetzt haben Sie letzte Woche mit einer Studie für den BDI so einen richtig dicken Stein ins Wasser geworfen. Sie sagen, nicht nur bei VW steht was auf der Kippe, 20% der industriellen Wertschöpfung sind mittelfristig hierzulande gefährdet. Ist VW nur die Spitze eines Eisbergs?
Ja, ganz genau. Ich glaube, die Nachrichten bei VW, die damit können wirklich viele Menschen etwas anfangen. Ansonsten hört man ja immer mal, dass es hier und da knirscht, dass Arbeitsplätze möglicherweise in Gefahr sind. Manchmal klingt das auch so ein bisschen wie ein Säbelrasseln der Industrie, aber ich glaube, dass es diesmal wirklich anders ist. Denn das Wort der Deindustrialisierung, was man in der letzten Zeit öfter hört, ist nicht nur ein Drohpotenzial oder ein Spektakel, was hier an die Wand gemalt wird, sondern wir sehen bereits in den Statistiken, dass die Industrieproduktion zurückgeht. Und das ist wirklich alarmierend. Wir sehen das insbesondere in den energieintensiven Industrien, das heißt in den Branchen, die besonders hohe Energiekosten haben, die sind, wir haben das gerade ja auch schon gehört, durch die hohen Gaspreise, die hohen Stromkosten hierzulande einfach massiv gestiegen in einer Art und Weise, wie das in vielen Wettbewerbsländern nicht der Fall ist. Und dadurch ist Industrieproduktion bereits zurückgegangen. Also es ist nicht nur etwas, worüber nachgedacht wird, es passiert schon längst. Und das sehen wir eben in statistischen Daten. Wir sehen, dass die Industrieproduktion noch nicht mal wieder auf dem Level ist, was wir vor der Corona-Pandemie hatten. Das heißt, die Erholung, die wir zwischenzeitlich mal gesehen haben, die ist nicht nachhaltig. Und deswegen ist der Eindruck, dass es hier klemmt, genau richtig und insofern auch dramatisch, weil es nicht nur die Industrie unmittelbar betrifft, sondern, was eigentlich eine deutsche Stärke ist, auch sehr viele Zulieferer, Dienstleister, die direkt mit den Industriebetrieben zusammenarbeiten. Das heißt, hier droht die Gefahr, dass quasi ja wirklich ein Fünftel, 20% der Wertschöpfung in Deutschland in Mitleidenschaft gezogen wird.
Klingt nach Dominoeffekt. Herr Deisner, als Sprecher der Familienunternehmen, Herr Deisner, wo drückt denn den Unternehmen der Schuh? Ist es jetzt, wie zum Beispiel Detlef Sachse uns gerade geschrieben hat, dass das alte und erfolgreiche Geschäftsmodell Deutschlands, also billige Energie aus Russland und hohe Exporte nach China, dass das nicht mal funktioniert und dass Deutschland deshalb absteigt? Oder liegt es vielleicht auch, wie H.J. Lindau uns geschrieben hat, an den Strompreisen, die ein wirtschaftliches Hemmnis sind? Also liegt es das oder haben Sie noch eine viel längere Liste und wissen eigentlich gar nicht, wo Sie anfangen sollen?
Ja, in der Tat, Herr Gerst, die Liste ist lang und viele der Familienunternehmen in Deutschland stehen vor wirklich riesigen Herausforderungen. Wir müssen ja wissen, dass tatsächlich 90% aller Unternehmen in Deutschland Familienunternehmen sind. Sie sind auch der Jobmotor in Deutschland und stellen 60% aller versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse in Deutschland. Also wir müssen wirklich aufpassen, dass uns hier die Struktur nicht in Schieflage gerät. Und jetzt hat Herr Schäfer ja gerade ausgeführt, wie besorgniserregend die Situation bei Volkswagen insgesamt für die deutsche Wirtschaft ist. Das betrifft natürlich auch die Zulieferindustrie und damit viele Familienunternehmen. Ja, die Automobilindustrie ist die Schlüsselindustrie in Deutschland. Und die Familienunternehmen waren seit langem davor, dass Deutschland eben an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Und die Politik will das oft nicht hören oder wollte es lange nicht hören. Und die Folgen werden doch jetzt immer sichtbarer. Mhm. Man muss ja sehen, dass Familienunternehmen in diesen schwierigen Zeiten dem Gegenwind eigentlich immer gut standgehalten haben und auch relativ krisenresistent waren. Aber jetzt sehen wir Kurzarbeit. Wir sehen bei vielen Unternehmen, wir sehen auch tatsächlich jetzt eine abnehmende Bereitschaft für Neuinvestitionen. Wenn Unternehmen, also insbesondere auch Familienunternehmen, es gibt ja auch viele sehr große Familienunternehmen, wenn die investieren, dann zurzeit nicht in Deutschland, sondern im Ausland. Das heißt, diese schleichende Industrialisierung, die wir sehen durch Abwanderung, durch vor allem auch Abfluss an Investitionen, die bereitet uns wirklich sehr, sehr große Sorgen. Und wir haben ja eben gerade bei einem Hörerstatement auch den Ruf nach Steuererhöhungen gehört. Also unsere Position ist da ganz klar. In einer Situation, wie wir sie jetzt haben, nämlich in einer Situation der Stagnation, wäre das absolut Gift. Weil wir ja sehen, also laut Wachstumsprognose des Internationalen Währungsfonds steht Deutschland unter den 30 größten Volkswirtschaften auf dem vorletzten Platz. Ja, also nur noch Argentinien schneidet gerade schlechter ab. Jetzt brauchen wir wirklich eine Dynamisierung. Wir brauchen vor allem verbesserte Rahmenbedingungen. Und das ist eine lange, lange Liste. Das fängt an mit Steuern und...
Da reden wir gleich noch drüber, über die lange Liste.
Da reden wir noch drüber,
genau, in der Tat. Im Laufe der Sendung. Herr Vassiliadis, Sie sind Vorsitzender der Gewerkschaft Bergbau Chemie Energie. Und es klang ja gerade schon an, nicht nur bei VW brennt die Hütte, auch in vielen anderen Branchen. Herr Schäfer hat es gesagt, gerade da, wo viel Energie verbraucht wird. Und das ist ja die Chemieindustrie. Kunststoffe, Dünger, Kautschuk, Farben, andere Grundstoffe für abertausende andere Produkte. Damit ist Ihre Branche, also die Chemie, die Nummer 3 hierzulande. Wie groß ist denn das Schreckgespenst vor Jobverlust bei Ihnen gerade in der Branche?
Also die Zahlen, die Herr Dr. Schäfer gerade für die gesamte Industrie benannt hat, also rund 20% sind in Gefahr, gilt für die Chemie eigentlich mit einer Verdopplung. Also bei uns in den sehr energieintensiven Branchen, das ist nicht nur die Chemie, das ist die Glasproduktion, Papier, Keramikproduktion, also die sehr frühe Stufe der industriellen Wertschöpfung, da sind wir eher bei 30-40%. Warum ist das so? Das eine ist natürlich die Verteuerung der Energie, das ist schon angesprochen worden, aber wir haben natürlich auch Veränderungen an den weltweiten Märkten. China ist nicht nur zum Investitionsland wie in den letzten zwei Dekaden, sondern zunehmend auch zum Exporteur von Produkten Richtung Europa, Richtung Weltmarkt geworden, saugt also nicht mehr alles auf, was dort an Investitionen seid. Also es gibt neue Konkurrenz. Also verschiedene Ursachen, aber der Druck ist extrem und auch die Anpassungen sind schon konkret. Die sind nicht ganz so spektakulär wie Werksschließung. Das ist natürlich gerade bei VW, einer Marke, die jeder kennt, natürlich eine Nachricht. Aber in meinen Industrien, die ich dort vor Augen habe, ist das schon seit einiger Zeit und jetzt zunehmend auf dem Weg. Und wenn man sich einen Punkt noch mal vor Augen führt, nämlich gleichzeitigen Fachkräftemangel, saugt zum Teil der Bedarf die betroffenen Beschäftigten auf. Aber nachher sind die Arbeitsplätze weg. Und vor allen Dingen, das ist ja nicht die einzige Währung, die Wertschöpfung ist weg. Und deswegen, die Dramatik kann ich unterstreichen. Das ist nicht wirklich etwas, was ganz unerwartet kommt. Mit ein paar neue Rahmenbedingungen, die schon angesprochen sind, auch von den Hörern. Aber eigentlich gibt es auch eine lange Linie, nämlich wie wollen wir die europäische Industrie auf den Weg bringen? Wie wollen wir die Transformation wirklich angehen? Und was bedeuten veränderte Bedingungen wie teurere Energie am Ende für dieses industrielle System? Das ist kein neues Thema, rede ich lange drüber. Jetzt ist auf der Tagesordnung.
Ganz kurz noch, Herr Vassiliadis. Sie haben Anfang des Jahres eine gefährliche Grundstimmung ausgemacht. Und zwar haben Sie gesagt, Abstiegsängste sind das eine. Aber dazu kommt dann irgendwann auch Staatsverdrossenheit, in die das münden kann. Wie groß ist der Druck im Kessel?
Ja, wir haben ja regelmäßige Umfragen bei unseren Mitgliedern repräsentativ. Und das sind ja Fachkräfte, die auch durchaus beurteilen können, wie zum Beispiel Transformationspolitik angegangen wird. Sie unterstützen die Transformation. Sie unterstützen übrigens auch Europa, die Einbindung Deutschlands in europäische Rechtsetzung. Aber sie kritisieren dann den Weg. Dass also, sagen wir manchmal, der dritte Schritt vor dem ersten gedacht wird. Beispiel, wir haben ein nennenswertes Infrastrukturproblem in Deutschland. Ich meine, die Brücke haben Sie erwähnt, es gibt auch noch zahlreiche andere Dinge. Und warum der Staat sich nicht darauf konzentriert, sondern manchmal hier und dort bis ins Detail hineinregelt, statt sich eine, sagen wir mal, Aufgabenteilung zu gönnen zwischen Infrastruktur zur Verfügung stellen, Unternehmen adressieren, auch Innovationspotenziale und Investitionspotenziale zu nutzen. Die Unternehmer spielen ja auch eine Rolle, die können ja nicht so tun, als seien sie Zuschauer. Und drittens auch den Beschäftigten Zukunftsperspektive damit zu bieten. Das kritisieren sie sehr massiv und da gibt es schon eine Verdrossenheit. Die ist übrigens, wenn ich das mal ganz kurz sagen darf, die ist auch schon etwas älter. Also das ist besonders sicherlich jetzt gegenüber der Ampel, aber es gab es auch vorher schon. Das ist ein längerfristiger Beobachtung, dass Politik und Alltag nicht immer zusammenpassen.
Ja. Wir haben einen ersten Hörer in der Leitung und zwar, ich begrüße Friedrich Welter. Er ruft aus dem Saarland an. Guten Tag, Herr Welter.
Guten Tag.
Ihr Punkt.
Ja, ich wollte, die Misere hat ja bei VW angefangen. Ich möchte sagen, VW ist schon lange keine Automobilfabrik mehr, sondern eine Sozialstation mit angeschlossener Automobilfabrik.
Aha, was wollen Sie damit sagen, dass die Löhne, dass die Sozialleistungen bei VW zu hoch sind und der Konzern dadurch nicht mehr wettbewerbsfähig ist und mithalten kann? Oder was ist das, was ist Ihr Punkt?
Das wollte ich damit sagen. Die Gewinnspanne bei den einzelnen PKWs ist viel zu niedrig. Wenn sie verdienen pro Auto vielleicht 1.000 Euro, Porsche verdient pro Wagen 25.000 Euro. Das ist der Unterschied.
Mhm. Vielleicht kann ich das an Herrn Schäfer weitergeben. Ist das so ein Punkt, Herr Schäfer, dass Unternehmen zu lange sich auf, ja, wie soll ich sagen, ihrer Lage, ihrer Position im Markt ausgeruht haben, dass vielleicht auch bei VW gedacht wurde, die schönen Gewinne, die man vielleicht beim Verkauf von Autos in China verdient, die kann man schön in die deutschen Werke hineinstecken und hier die Produktion halten? Und jetzt kommt auch ein Konzern wie VW an den Punkt, wo man feststellen muss, das funktioniert nicht mehr so?
Ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen zu einfach zu sagen, naja, man hat sich da lange ausgeruht, denn der Markt ist ja schon seit einiger Zeit sehr dynamisch geworden. Die Herausforderung besteht ja darin, dass mit dem alten Geschäftsmodell mit dem Verbrenner diejenigen Gewinne erzielt werden müssen, um den ganzen Umbau Richtung Elektromobilität zu finanzieren. Und Volkswagen hat sich da sehr eindeutig positioniert, diesen Weg zu gehen, hat auch eine ganze Weile davon profitiert, dass es eben in China einen sehr großen und erfolgreichen Absatzmarkt gab und genau der ist jetzt so ein bisschen ins Trudeln gekommen und das macht natürlich auch Volkswagen, übrigens auch nicht nur Volkswagen, Schwierigkeiten.
Mhm. Herr Vassiliadis, vielleicht will ich Sie da mal mit reinnehmen und bei dem Beispiel VW bleiben, obwohl wir nicht nur in der Sendung über VW reden wollen, um Gottes Willen. Aber bei der Vorbereitung auf diese Sendung ging es natürlich viel um VW, weil das einfach jetzt in den letzten Tagen immer wieder aufploppte, das Thema. Da hat der VW-Vorstand vorgerechnet, dem Konzern VW fehlen die Verkäufe von rund 500.000 Autos. Das ist ungefähr die Jahresproduktion von 2 Automobilwerken hierzulande. Und der VW-Vorstand hat dazu gesagt, das sei nicht nur allein an den Produkten, habe nichts mit den Produkten zu tun oder schlechter Leistung beim Verkauf von Autos. Nein, der Markt sei schlicht nicht mehr da. Also die Autoindustrie könne 6,2 Millionen Autos bauen in Deutschland, nicht nur VW, alle zusammen. Und tatsächlich baute man letztes Jahr 4,1 Millionen. Das heißt, die Auslastung liegt bei 2/3. Was macht man da, Herr Vassiliadis, wenn der Markt nicht mehr da ist? Spürt man das auch in der Chemie?
Ja, natürlich spürt man das in der Chemie. Was ist der Grund dafür? Das eine ist Verunsicherung, gerade im Automobilbereich, gerade bei VW, die sich sehr, sehr konsequent auch nach den Themen, die sie vorher hatten, auf die E-Mobilität konzentriert hat. Die Autos sind natürlich technisch noch zum Teil in der Entwicklung, um dann am Ende wirklich marktfähig zu werden. Und sie sind teuer. Und gleichzeitig, das dürfen wir nicht vergessen, haben wir eine sehr hohe Inflation erlebt. Das heißt, die Leute sind generell, das ist nicht nur bei Autos so, bei allen langlebigen Produkten zurückhaltender bei der Frage, ob man jetzt zu dem Zeitpunkt so eine Entscheidung hat. Beim Auto trifft sich dann beides. Man ist unsicher, was man tun soll, und man hat das Geld nicht. Dass das also einen Effekt hat, ist klar. Dazu kommt, das hat aber Herr Schäfer schon angesprochen, es gibt eine neue Konkurrenz in einem Ausmaß, dass asiatische Automobile eben reinkommen, die deutlich billiger sind. Ja. Dass das Auswirkungen hat, ist doch logisch.
Unser Thema in Kontrovers im Deutschlandfunk. Gegen den Abstieg. Was bringt Deutschlands Wirtschaft wieder nach vorn? Das ist unser Thema heute. Meine Gesprächspartner sind David Deißner, Geschäftsführer der Stiftung Familienunternehmen und Politik, Thilo Schäfer, Leiter des Clusters Digitalisierung und Klimawandel beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln und Michael Vassiliadis, der Vorsitzende der Gewerkschaft Bergbau Chemie Energie IG BCE. Ja, was tun gegen den Abstieg? Darüber wollen wir jetzt reden. Franz Voss hat uns eine Mail geschrieben. Er hat gesagt, mehr arbeiten. 40 Stunden Arbeit pro Woche, das sei jedem zuzumuten und sofort steigt die Wettbewerbsfähigkeit. Peter Völke hat eine WhatsApp geschrieben, hat gesagt, es darf nicht sein, dass Unternehmer nur nach Staatsgeldern hecheln. Dafür sind sie Unternehmer und müssen auch ein gewisses Risiko tragen. Es müsse wieder die Parole an den Tag gelegt werden, nicht meckern, sondern machen. Herr Deißner von der Stiftung Familienunternehmen, nicht meckern, sondern machen. Machen die Unternehmen zu wenig?
Ja, ich glaube nicht, dass die Unternehmen zu wenig machen. Es ist in der Tat für uns gesamtgesellschaftlich eine große Herausforderung, eine ökonomische Herausforderung, dass in Deutschland im internationalen Vergleich weniger gearbeitet wird als in vielen anderen Ländern. Wenn Sie sich die OECD-Tabelle mal angucken, der Jahresarbeitszeit im internationalen Vergleich, dann liegen wir da nicht in der Spitzengruppe. Ja. Da gibt es viele Länder, in denen pro Kopf mehr gearbeitet wird. Das ist Dänemark, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Südkorea, die asiatischen Länder sowieso. Auch allein in der Schweiz arbeiten Arbeitnehmer 200 Stunden mehr pro Jahr. Wir haben ja eben gerade darüber gesprochen, was stellt jetzt ein Unternehmen wie Volkswagen vor besondere Herausforderungen, Inflationsschock, Kaufzurückhaltung der Kunden. Aber es sind natürlich eben auch bei uns die hohen Löhne und gleichzeitig weniger Arbeitszeit. Das heißt, wir müssen wirklich alles tun, um zu incentivieren, um Anreize zu setzen, dass Leute in Arbeit kommen und dass wir die Beschäftigungszeit insgesamt erhöhen. Ja, guckt man sich die Beschäftigungsquote an, stehen wir ganz gut da. Also viele Leute arbeiten bei uns, aber die Arbeitszeit ist vergleichsweise gering.
Ja, Herr Vassiliadis, das ist natürlich ein Thema für einen Gewerkschafter par excellence. Also gehen Sie da mit, mehr arbeiten, länger arbeiten?
Ja, natürlich gehe ich nicht mit, weil es auch so ein Evergreen ist, der immer, wenn wir unter Druck kommen, kommen so ein paar Klassiker auf die Tagesordnung. Dass wir natürlich über die Frage der Lohnkosten und der Produktivität und der Arbeitszeit immer wieder reden müssen und schauen müssen, wo wir stehen, das gehört ja zum Tagesgeschäft. Ich lehne das Thema also nicht ab zu diskutieren. Ich lehne nur ab, diese Ursachenermittlung auf diesen Punkt alleine zu konzentrieren. Wir waren gerade vor den Nachrichten bei dem Punkt, dass wir Absatzprobleme haben. Wenn wir darauf mit Lohnkostensenkung reagieren würden und mit Arbeitszeitausweitung, gibt das ja nicht zwingend Sinn, sondern wir brauchen einen Mix von Flexibilität, die wir übrigens in den Industrien auch haben. Die Legende, dass ob jetzt 35 oder 37 Stunden Woche bedeutet, dass niemand länger arbeitet und alle pünktlich nach Hause gehen, ist ja Unsinn. Wer sich wirklich auskennt, der weiß, wir haben hochflexible Systeme, wir haben Milliarden von Überstunden. Also am Ende des Tages ist das in der Industrie und mit den Betriebsräten und mit den Gewerkschaften am Ende Praxis. passende Systeme zu finden. Mhm. Also, ich würde mal sagen, da kann man drüber sprechen, wenn man das Ganze nicht zu so einem religiösen Leitbild macht. Zweiter Punkt, wir haben gerade über die Nachfrageschwäche geredet. Natürlich kann man das nicht nur über Lohnpolitik machen, da gehört Steuerpolitik dazu. Aber am Ende brauchen wir in Europa und brauchen in Deutschland auch Binnennachfrage. Also wir müssen ein bisschen komplexer über diese Themen reden. Ich glaube, dass der Ansatz von Reduktion von Gehältern und Arbeitszeitausweitung ein Thema ist, das völlig überbetont ist. Wir haben Investitionsmangel, wir haben Infrastrukturprobleme, wir haben den Draghi-Bericht, der ja nicht in erster Linie über Löhne spricht. Also lassen Sie uns das Niveau halten.
Mhm. Reden wir gleich nochmal darüber, was der Staat tun kann. Herr Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Sie haben ja eine Studie vorgelegt, eine von zweien, die letzte Woche für so ein großes Aufsehen neben der Draghi-Studie, auf die wir hoffentlich gleich auch noch eingehen können, vorgelegt. Was kann denn der Staat tun? Was muss der Staat tun, um Deutschland wieder nach vorn zu bringen? Kann er überhaupt was tun?
Also ich teile das nicht, dass wir in erster Linie Absatzprobleme haben. Das gibt es an der einen oder anderen Stelle. Ich glaube eher, das Hauptproblem liegt bei den mangelnden Investitionen. Das heißt, viele Unternehmen halten sich im Moment zurück oder investieren lieber an anderen Standorten als in Deutschland, weil Deutschland im Moment ja vor allem ein unsicheres Pflaster ist. Es ist eben nicht klar, wie ist es denn mit den Energiekosten? Bleiben die so hoch? Das ist zu befürchten. Ne? Oder kann die Politik wirksam was dagegen tun? Genauso Thema natürlich, was wir alles sind, auch die Themen Arbeitskosten, Arbeitszeit, Produktivität. Können wir die Vorteile, die wir lange in Deutschland hatten, dass man eben auch besonders gut qualifizierte Arbeitskräfte bekommt, eben die Anbindung zu den Forschungseinrichtungen, sind die es wert, diese hohen Kosten in Kauf zu nehmen oder kippt da quasi die Balance? Also Thema Infrastruktur, ne? Wir hatten das schon. Also wird da investiert, geht es weiter oder eben nicht? Und ja, was ist mit der ganzen Transformations- und Klimapolitik? Bleibt das ein Hin und Her mit Politik, die sich nicht so richtig entschließen kann? Oder sehen wir da einen klaren Weg, dass wir wissen, so, wir bauen jetzt ein Wasserstoffnetz, ein CO2-Netz und so weiter? Dann gibt es ja auch durchaus gute Nachrichten. Also all diese Dinge verunsichern Unternehmen, aber übrigens auch Privatleute, wenn es jetzt darum geht, was ist denn meine nächste Heizung oder welches Fahrzeug kaufe ich als nächstes? Also an diesen Punkten hapert es, dass nicht investiert wird. Wenn wieder mehr investiert wird, das gilt übrigens auch für den Staat und die öffentliche Infrastruktur, aber eben auch für die Unternehmen und privaten Haushalte, wenn mehr investiert wird, dann steigt auch die Nachfrage wieder. Viele Teile der Industrie liefern ja auch zu für neue Anlagen und dergleichen mehr. Das heißt, hier ist der Schlüssel und es geht darum, die zu entfesseln. Wie macht man das? Man braucht eine klare Investitionsagenda. Das hat ja auch Herr Draghi gefordert. Und klar ist, wir möchten, dass die Unternehmen in Deutschland investieren. Hier sind die Rahmenbedingungen günstig, steuerlich, was die Arbeitskosten angeht, was die Energiepreise angeht, die Infrastruktur stimmt. Und wir haben einen klaren Plan. Und was noch oben drauf kommt, für die ein oder andere Transformationsanstrengung, wo wirklich Produktionsverfahren, wie zum Beispiel in der Chemieindustrie oder im Stahl, komplett umgebaut werden, braucht es auch Unterstützung vom Staat. Denn diese neuen Technologien, die Treibhausgasemissionen einsparen, die sind einfach teurer als so, wie wir es bisher gemacht haben.
Genau, sowas ist ja gerade heute auf einem Stahlgipfel in Duisburg das Thema Nummer eins. Aber nehmen wir mal ein Beispiel raus, Stichwort Strom. Der muss billiger werden, denn wenn man sich nach den Rezepten umhört, die hier gefragt sind gegen den Abstieg Deutschlands als Wirtschaftsnation, dann kommt an fast immer an erster Stelle, der Strom muss hierzulande billiger werden. Herr Vassiliadis, das ist auch Ihr Punkt, das weiß ich. Nun gab es mal den Bundeskanzler, der hat vor 3 Jahren kurz nach Amtsantritt als Bundeskanzler versprochen, er wolle die Energie, seine Ampelregierung wolle die Energiewende besser managen und sein Ziel, also das von Olaf Scholz, sei Industriestrompreis von 4 Cent pro Kilowattstunde. Und wo stehen wir heute?
Ja, wir haben das nicht erreicht. Wir haben ja sehr darum gekämpft und geworben, übrigens auch mit der Industrie gemeinsam, Arbeitnehmer und Unternehmen und Verbände, weil wir genau das, was Herr Schäfer gerade gesagt hat, ich bin mit dem, was er gesagt hat, sehr einverstanden, was die Investitionen anbelangt, dass wir das für eine gewisse Zeit brauchen, damit wir nicht schneller abwandern, als wir investieren können. Und wir haben diesen Strompreis nicht. Und wir haben sicherlich viele relative Entlastungen zu einem noch höheren Strompreis. Das ist ja das, was die Regierung sagt. Sie haben also gewisse Ausnahmetatbestände aufrechterhalten, aber wir sind weit weg von den 4 Cent. Und der Punkt ist, nicht zu vergleichen den Strompreis mit einem Zeitraum, der hinter uns liegt, oder mit irgendjemandem in Europa, sondern mit den anderen Standorten, in die gerade investiert wird. Das ist USA, das ist Asien. Und im Vergleich zu diesen Standorten sind die Strompreise und andere Standortbedingungen schlicht besser. Und deswegen ist das, was BDI und auch Draghi gesagt haben, es geht um einen umfassenderen Blick der Rahmenbedingungen, zu dem auch Produktivität und so gehört, das bestreite ich ja gar nicht. Das ist eigentlich das Neue und das ist das Interessante. Die Bundesregierung hat sich wirklich bemüht. Viele Sachen sind übrigens auch schneller geworden, aber es reicht einfach nicht, um den Druck, der jetzt entstanden ist, dann auch nach vorne hin konstruktiv zu bewältigen. Da muss mehr kommen.
Herr Deißner von den Familienunternehmen, von der Stiftung Familienunternehmen. Industriestrompreis, ist das für Sie okay, dass die Großen dann entsprechend bevorzugt werden beim Strompreis? Oder sehen Sie da schon wieder ein Oje, Oje und die Frage, wer das möglicherweise an anderer Stelle bezahlen muss? Stichwort nicht nur die normalen Haushalte, die dann vielleicht für den Strom mehr bezahlen müssen, sondern vielleicht auch die Unternehmen, die Bäckereikette oder die kleine Glaserei oder was auch immer, die dann eben sagen müssen, ja, die anderen kriegen den tollen Strompreis und wir gucken in die Röhre.
Also es wird Sie nicht überraschen, dass wir kein großer Fan der Industriestrompreisdebatte beziehungsweise des Konzepts der Industriestrompreisbremse sind. Denn in der Tat ist es so, und das zeigen ja auch Subventionen im Übrigen in anderen Bereichen, dass nicht wirklich in der Fläche alle Unternehmen davon profitieren. Wir hätten hier Verzerrungseffekte im Markt. Es ist ja völlig unbenommen, dass die Energiepreise in Deutschland zu hoch sind. Die waren im Übrigen auch schon vor dem russischen Angriffskrieg sehr hoch in Deutschland. Das muss man ja auch hin und wieder mal in Erinnerung rufen. Aber ein Industriestrompreis bringt immer dieses Risiko mit sich, dass vor allem große energieintensive Unternehmen davon profitieren, aber eben nicht alle. Und deswegen wird das nicht sozusagen umfassend jetzt von den Unternehmen, die uns nahestehen, geteilt. Was wir immer wieder hören von den Unternehmen, mit denen wir sprechen, ist, es gibt auch einfach eine große Unsicherheit. Wie soll ich denn jetzt investieren, wenn ich gar nicht weiß, wie sich der Strompreis jetzt auch langfristig entwickelt? Ich habe keine Planungssicherheit als Unternehmer. Und wir müssen ja auch sehen, es geht ja hier eben auch um hausgemachte Kosten. Es geht insbesondere um die Netzentgelte, die in Deutschland weiterhin sehr, sehr hoch sind. Und ich glaube, da müssen wir runter. Also bei allen,
Ja, ich würde gerne noch weiter über den Strompreis diskutieren, Herr Deißner und auch Herr Vassiliadis, vor allem auch die Frage, wie das denn funktionieren soll mit 4 Cent pro Kilowattstunde, wenn der nackte Strom, der zum Beispiel aus Photovoltaikanlagen kommt, bei 5 Cent liegt oder bei Windstrom an Land bei 7 Cent. Aber da können wir vielleicht möglicherweise später nochmal drauf eingehen. Wir haben jetzt einen neuen Hörer in der Leitung, Herr Bresan aus Bautzen. Guten Tag, Herr Bresan.
Hallo, guten Tag.
Ihr Punkt.
Ja, also ich habe tatsächlich 2 Punkte. Einer, der mir jetzt letztens über den Weg gelaufen ist, als ich gelesen habe, dass die Flugtaxis sich nicht durchsetzen, weil denen das Risikokapital fehlt. Da frage ich mich, okay, wir haben VW, einen absteigenden Autobauer, und auf der anderen Seite eigentlich eine Innovation, wo wir, sage ich jetzt mal, ich komme aus Bautzen, auf dem ländlichen Gebiet eigentlich warten, weil es ja die Linienbusse nicht gibt. Also eigentlich braucht es die Flugtaxis, die Leute in die Stadt holen und sozusagen für Mobilität sorgen können. Und das Zweite ist, ich selbst als Kleinunternehmer verbringe inzwischen 4 Tage pro Jahr, das sind 2% meiner persönlichen Wirtschaftsleistung, damit Rechnungen von irgendwelchen Internetkonten zusammenzusuchen und zusammenzuklauben, damit ich meine Umsatzsteuererklärung machen kann. Es gibt also kein Gesetz, das den Rechnungssteller dazu zwingt, mir die Rechnung auf eine E-Mail-Adresse zu senden oder so zur Verfügung zu stellen, dass ich den Prozess automatisieren könnte. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass wir einfach Wirtschaftsleistung dadurch quasi entfesseln können, wenn wir Bürokratie abbauen, wenn wir Systeme vereinfachen. Es ist ja auch so, dass immer wieder eine neue Lobbygruppe kommt und sich sagt, ja, hier müssten wir noch regeln und da müsste noch ein Gesetz zur Regulatorik gemacht werden. Und das ist gerade für kleinere Unternehmen immer schwieriger wird, dem allen gerecht zu werden. Und ja, uns fehlt dann die Kraft, nach vorne zu gehen und etwas Neues aufzubauen, wenn wir uns mit so vielen Regularien auseinandersetzen müssen, die für die großen Konzerne in Ordnung sind, aber für uns Kleine oft eine Schwierigkeit darstellen.
Ja, ich gebe die Frage mal an Herrn Schäfer weiter vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Verheddern wir uns zu sehr im Klein-Klein, weil das Thema Bürokratieabbau, das kommt ja genauso mit Macht immer wieder, wenn gefragt wird, was muss passieren, wie das Thema, über das wir vorhin diskutiert haben, sprich den billigen Strompreis oder andere Maßnahmen.
Ja, das Thema Bürokratieabbau ist ja auch nicht neu, ne? Und obwohl, glaube ich, fast alle sich dahinter versammeln, so sagen, ja, das müssen wir machen, scheint es irgendwie sehr schwierig zu sein, das dann wirklich in die Tat umzusetzen. Und das hat schon so ein paar Gründe, die wir festmachen können. Also wir haben natürlich eine ganze Menge Regulierung, die in Brüssel, also auf europäischer Ebene, festgelegt wird, die wir aber in Deutschland nicht einfach so übernehmen, sondern wir setzen häufig dann nochmal etwas drauf. Das könnte man mal durchforsten und umzuschauen, ob das wirklich an jeder Stelle notwendig ist. Mhm. Und wir haben natürlich die Herausforderung, es gibt immer eine Abwägung. Regle ich jetzt jeden Einzelfall oder kann ich auch mit einer Pauschallösung arbeiten, die dann aber vielleicht nicht jedem gerecht wird? Was ich ganz gut finde, ist, wenn es gelingt, an der einen oder anderen Stelle Standards einzuführen. Also zum Beispiel ist es so, dass wir von europäischer Ebene jetzt umfangreiche Nachhaltigkeitsberichterstattungspflichten haben, die auf die Unternehmen zukommen. Da muss man daran kritisieren, dass das neue Bürokratie ist, die auf viele zukommt, aber es werden eben auch Standards gesetzt. Und wenn es uns gelingt, das Pendel mehr Richtung Standards zu bekommen und nicht an Mehraufwand, dann kann das auch ein Vorteil sein, weil jeder weiß, was er zu tun hat. Wenn das dann noch Hand in Hand geht mit einer Digitalisierung der Verfahren, dann kann es da schon nach vorne gehen. Mhm. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass wir auch in den öffentlichen Verwaltungen, mit denen ja die Unternehmen dann auch zusammenarbeiten müssen, wenn es zum Beispiel darum geht, eine neue Anlage zu genehmigen, mit weniger Personal arbeiten müssen. Das heißt, hier muss auch klar sein, welche Verfahren folgen welchen Standards, damit eben auch die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Behörde nicht bei jeder Entscheidung nochmal hier und da prüfen muss, sondern dass die Verfahren klar sind. Also eigentlich liegen die Konzepte auf dem Tisch hier und da ist auch schon was passiert, aber natürlich noch nicht genug.
Mhm. Herr Deißner, ich will mal kurz Herrn Deißner reinnehmen, weil ich vermute mal, dass Herr Bresan, der jetzt schon nicht mehr in der Leitung ist, Ihnen aus der Seele gesprochen hat, Herr Deißner, oder nicht? Was Bürokratieabbau betrifft, und da stellt sich natürlich gleich die Frage, warum passiert da so wenig aus Ihrer Sicht? Woran hakt's?
Ja, es ist in der Tat ein ganz, ganz komplexes Thema. Aber ohne Frage ist es so, dass die Bürokratiebelastung wirklich ein ganz großer Hemmschuh ist für viele Familien, insbesondere für Familienunternehmen, die auch nicht die großen Compliance-Abteilungen haben, wie das jetzt bei einem großen DAX-Unternehmen oder so der Fall ist. Das heißt, die haben sehr hohe Kosten. Die müssen zum Teil von den Big Four, also von den Beratungsunternehmen oder den Wirtschaftsprüfern, hier noch externe Ressourcen mit dazu kaufen. Das Problem ist einerseits, es gibt insgesamt viel zu viel Regulierung, viel zu viel auch tatsächlich Dirigismus aus Brüssel. Und das bricht vielen Unternehmen jetzt wirklich fast schon das Genick, muss man sagen. Das kann man eigentlich gar nicht hinreichend dramatisch beschreiben. Ja, also gucken Sie sich nur die EU-Nachhaltigkeitsrichtlinie an. Ja, da müssen Unternehmen mehr als 1000 Berichtspunkte bearbeiten. Die Kosten, die hat ja unser Justizminister Herr Buschmann mal ausgerechnet, die liegen bei 1,58 Milliarden Euro. Ja, nur die Umsetzung eines einzelnen Gesetzes aus Brüssel, das ist die roundabout die Hälfte vom gesamten Wachstumschancenpaket. Also wir brauchen A, weniger Regulierung, die muss auch praxisnah und praxistauglich aufbereitet werden. Wir brauchen viel bessere digitale Lösungen. Und wir brauchen auch vor allem mehr Rechtssicherheit für die Unternehmen. Ja? Also wenn Sie sich die Rechtsunsicherheit anschauen, gerade bei der Nachhaltigkeitsrichtlinie, da wissen viele Unternehmen gar nicht genau, was genau und in welcher Detailtiefe sie überhaupt berichten müssen, Stichwort Berichtspflichten. Und diese Rechtsunsicherheit ist auch wirklich ein großes Problem. Muss ja auch sehen, dass gerade bei den Familienunternehmen die Familienmitglieder selbst als Gesellschafter oft in der Organhaftung sind. Und die wollen natürlich schon wissen, wo beginnt meine Sorgfaltspflicht und wo endet sie. Und da sind viele dieser Vorschriften, die aus Brüssel kommen, total unscharf und viele sind da völlig orientierungslos.
Ja, ist es jetzt nur das Problem, Herr Deißner, dass die Sachen unscharf formuliert sind oder zu viel und könnte man, ich sag mal, auf die Hälfte ohne weiteres verzichten und die Wirtschaft würde immer noch laufen, vielleicht sogar entfesselt werden? Oder wie muss man sich das vorstellen? Weil es fehlt ja die Vorstellung, da ist ein Bürokratiemonster mit vielen Beamten und die wollen alle die Daten aus den Unternehmen haben und die Unternehmer schreiben sich die Fingerkuppen wund mit den aufgrund ihrer Berichtspflichten. Die ist ja da, aber die Frage ist ja, geht's mit weniger?
Tja, das meinen wir schon. Das Problem ist ja auch Folgendes. Man muss sich mal anschauen, wie ist eigentlich so die ganze Governance und die Architektur in Brüssel? Wir fahren da ja regelmäßig hin und sprechen natürlich auch mit den Verantwortungsträgern aus den verschiedenen Generaldirektionen, aus den DGs. Und es gibt sozusagen auch in Brüssel überhaupt gar keine Organisation, die mal so den Bürokratieaufwand, der auf Unternehmensseite entsteht, in der Gesamtheit überblickt. Ja, da ist die eine DG ist verantwortlich für dieses Gesetz und die andere für ein anderes. Das heißt, es gibt A, überhaupt gar keinen Überblick über die tatsächliche Bürokratiebelastung in der Masse, in der Summe. Ja, wir müssen hier auch wirklich für eine neue Governance sorgen in der Europäischen Kommission. Es gibt ja das berühmte Regulatory Scrutiny Board, so eine Art Bürokratie-Watchdog in der Kommission, das aber bisher nicht mit den hinreichenden Ressourcen und auch nicht mit der Machtfülle ausgestattet ist, die es haben sollte. Also hier müssen wir wirklich an die Grundsätze ran. Es hat jetzt ja gerade Herr Draghi auch gefordert, dass es einen Vizepräsidenten geben soll in der Kommission, der für Wettbewerbsfähigkeit und auch für Bürokratieabbau verantwortlich zeichnet. Das würden wir unterstützen, das muss Chefsache sein und wir brauchen vor allem erstmal eine klare Bemessungsgrundlage. Frau von der Leyen redet immer von 25% weniger Bürokratiebelastung. Wir fragen uns 25% von was, wenn wir doch innerhalb der Europäischen Union überhaupt keine verbindliche Bemessungsgrundlage für Bürokratiekosten haben. Also wir brauchen da viel mehr Klarheit und einen besseren Überblick und dann natürlich insgesamt ja weniger Berichtspflichten, praxistauglichere Umsetzung, mehr Digitalisierung, um nur einige Stichworte zu nennen.
Ja, und dann gibt es auch noch das große Thema, was kostet alles, wenn man zum Beispiel, wenn der Staat oder die EU mehr Geld in die Hand nehme. Ich habe in der Leitung Liane Launhardt aus Wedemark. Guten Tag, Frau Launhardt.
Ihr Punkt. Schönen guten Tag in die Runde.
Ja, Ihr Punkt.
Ich habe zwei Punkte. Vorab, ich bin Volkswirtin. Der erste Punkt, kurzfristige Hilfe. Da müssen wir tatsächlich wieder ein bisschen mehr Keynes machen, sprich staatliche Investitionen. Da kommt der Einwand, dafür gibt es im Moment keine Mittel. Da wäre das Gegenrezept, mal über die Schuldenformel, die Schuldenbremseformel nachzudenken, die ja unter ganz anderen Umständen eingeführt wurde und nur immer kurzfristige Notlagen zur Aussetzung berechtigt. Da müsste man umdenken, indem auch längerfristige Notlagen berücksichtigt werden können. Und dann wären Mittel frei, um sofort mehr für Mobilitätswende, Verkehrswende, Klimawandel, Wohnungsbau und so weiter zu tun, die Bereiche, Infrastruktur vor allen Dingen, die es ja vor allem nötig haben, mit Bedacht natürlich, nicht, dass man zusätzliche solche Wachstumsschübe auslöst, die dann wieder die Inflation einheizen. Aber das wäre kurzfristig nötig. Aber mittel- und längerfristig wäre vor allen Dingen notwendig, sich als reife Volkswirtschaft von der reinen Wachstumsideologie zu verabschieden. Dieses Sozialproduktwachstum bemisst ja alles Mögliche ein, was gar keine Leistung sind. Also jede Katastrophe, jedes Verbrechen, jeder Tod bringt sozusagen Wachstum in der jetzigen Berechnung. Das ist natürlich schon mal verkehrt. Aber vor allen Dingen können reife Volkswirtschaften nicht mehr auf unendliches Wachstum setzen, denn da man zusätzlich eine überalterte Bevölkerung hat, brauchen die Leute nicht immer mehr. Und solches Konsumwachstum wird ja schon länger nur noch durch programmierten Verschleiß geschaffen, indem dadurch künstliche Bedarfe entstehen. Also über den Konsum mit dem Wachstum, das funktioniert mal gar nicht. Dann unsere Exportstärke beruht darauf, dass wir Besseres teurer verkaufen können. Immer mehr Volkswirtschaften werden es aber andere zu Wege bringen, genauso Gutes billiger zu verkaufen. Also sind unserem Export auch Grenzen gesetzt. Dann sagt die FDP Innovationen. Auch das stimmt so nicht, denn die Umsetzung von Innovationen ist bei uns nur noch kurzfristig möglich, weil dann unsere hohen Standortkosten könnten das ausbremsen. Sprich, wir müssen mehr auf Wertschöpfung setzen. Und das geht zum Beispiel auch, indem man Startups viel stärker fördert. Die können dann kurzfristig zur Umsetzung von Innovationen hierzulande führen, längerfristig zu Lizenzvergaben.
Ja. Frau Launert, jetzt muss ich mal reingehen. Und zwar nicht, weil ich unhöflich sein möchte, sondern A, weil uns die Nachrichten um 11 Uhr im Nacken sitzen und B, weil Sie jetzt schon 3 oder 4 Punkte genannt haben, über die wir ab 11.05 Uhr versuchen zu diskutieren. Stichwort waren Schuldenbremse, Stichwort war, der Markt ist nicht mehr da, weil für vielen Produkten es nicht mehr funktioniert. Und wir hatten auch das Thema reife Volkswirtschaften, in denen brauchen die Menschen vielleicht auch nicht mehr so viele neue Güter. Und antworten werden dann Michael Vassiliadis von der IG Chemie, IG BCE, Thilo Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Daniel Deißner von der Stiftung Familienunternehmen. In Kontrovers diskutieren wir heute über die Frage, was bringt Deutschlands Wirtschaft wieder nach vorn und wie kämpfen wir gegen den wirtschaftlichen Abstieg? Herr Vassiliadis, ich möchte mit Ihnen anfangen und nochmal auf die Äußerungen von Frau Launhardt, der Hörerin von vorhin, eingehen. Sie hat vor allem das Thema Schuldenbremse nach vorn geschoben und hat gesagt, wir müssen nachdenken, umdenken, vielleicht auch langfristig die Projekte angehen und dann möglicherweise dafür auch Geld in die Hand nehmen. Gehen Sie damit?
Ja, ich fand den Beitrag ganz umfassend.
War
und
auch.
Auf einer Stelle sehr auf den Punkt. Wir haben ja gerade schon, wenn wir das mal subsumieren, was wir schon besprochen haben, wir haben eine Investitionsnotwendigkeit. Da muss natürlich Unternehmen und müssen private Mittel rein, aber es gibt auch Bereiche, in denen, insbesondere in der Infrastruktur etc., in denen das von alleine nicht passieren wird. Und die Schuldenbremse, die wirklich unter ganz anderen Bedingungen, auch übrigens ins Grundgesetz, wir schreiben ja gerne die Dinge, die wir konsequent meinen, in unsere Verfassung, die man sozusagen unter ganz bestimmten Bedingungen aufgesetzt hatte, die passen jetzt nicht mehr, wenn es um die Frage von Infrastrukturinvestitionen geht. Und da ist ja ein richtiger Glaubenskrieg drüber entstanden. Wenn man es ganz pragmatisch sieht, ist das eine natürlich richtig, dass man nicht unbegrenzt sich verschulden kann, insbesondere zur Unterstützung von Konsum, aber dass der Staat nicht ausreichend investiert, da haben die Bürger ja, glaube ich, jetzt eine Alltagserfahrung jeden Tag. Also diesen Teil herauszulösen, Investitionen haben ja einen großen Vorteil, es kommt was zurück und es ist nicht weg. Und das gilt genauso für die Förderung von politisch gewünschten Transformationsthemen. Die werden von alleine nicht kommen und wir haben jetzt eine neue Autorität gewonnen seit letzter Woche, nämlich im Bericht von Draghi ist offiziell sozusagen auf der europäischen Ebene manifestiert, dass es dieses Problem gibt. Das ist also nichts mehr für Glaubenskriege, dass wir zu hohe Energiepreise haben. Das ist nichts mehr für Glaubenskriege, dass wir investieren müssen. Und es steht drin, dass in einer Größenordnung, die also nennenswert ist, auch der Staat dabei mindestens die Risiken für privates Geld oder direkt als Investor tätig werden muss. Insofern ist das Thema Schuldenbremse in Deutschland überideologisiert und wird zunehmend zur Investitions- und Zukunftsbremse.
Herr Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Sie haben auch letzte Woche eine Studie vorgelegt zur Frage, wie Deutschland wieder nach vorn kommen kann. Und Sie haben ausgerechnet, Deutschland müsste bis 2030 1,4 Billionen Euro, also 1.400 Milliarden Euro in die Hand nehmen, bis 2030, also 200 Milliarden extra pro Jahr drauf, auf zu dem, was jetzt schon investiert wird. 70 Milliarden sollen davon auf die öffentliche Hand, also Bund, Länder, Kommunen entfallen und der Rest eben private Investitionen. Bleiben wir aber bei Bund, Ländern und Kommunen, 70 Milliarden extra. Wir haben gerade mitbekommen, wie groß die Haushaltsnöte der Ampel sind. Also woher nehmen und nicht stehlen? Auch bei Ihnen Schuldenbremse lockern?
Ja, also die Diskussion, da bin ich bei Herrn Vassiliadis, Schuldenbremse ja, nein, ist so ein bisschen aufgeladen. Ich glaube, wir müssen uns als erstes mal Folgendes klar machen. Die Gründe, warum diese Schuldenregeln eingeführt sind, sind ja jetzt nicht plötzlich alle grundfalsch. Also, dass es weiter notwendig sein muss, in der Politik Entscheidungen zu treffen, wo man sagt, okay, jetzt ist eine neue Aufgabe wichtiger geworden und dafür muss ich an anderer Stelle, kann ich weniger Geld ausgeben. Das muss nach wie vor gelten. Trotzdem haben wir in unsere Studie ganz bewusst reingeschrieben, diese Aufgabe der klimafreundlichen Transformation ist eine Mehrgenerationenaufgabe. Das heißt, das kann eine Generation, die aktuelle Generation, eigentlich nicht alleinige bewältigen. Und das ist auch gar nicht sinnvoll, weil das ja Auswirkungen über die nächsten Generationen hinaus hat. Also hier auch zukünftige Generationen zu beteiligen über eine Schuldenaufnahme finden wir durchaus gerechtfertigt. Nur müssen wir uns Folgendes klar machen. Die Schuldenbremse werden wir jetzt nicht schnell ändern können. Dafür gibt es, glaube ich, im Moment schlicht und ergreifend keine Mehrheit. Was wir aber tun können, sind die Spielräume, die es ja in den Regularien gibt, so nutzen, dass wir diese Investitionen in der Tat ermöglichen. Und ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr möglich, als im Moment in der politischen Diskussion so auf dem Tisch liegt.
Ja, bloß der Punkt ist,
vielleicht in dem Zusammenhang auch noch ein Punkt zum Thema Wachstum, was ja angesprochen ist. Also ohne Wachstum wird genau das nicht funktionieren, dass wir eben auch staatlicherseits diese Gelder in die Hand nehmen. Wir brauchen diese Investitionen. Das bedeutet gleichzeitig Wachstum. Wir müssen ja auch entgegensteuern, dass wir einiges in Zukunft, was bisher unser Geschäftsmodell ausgemacht hat, nicht mehr machen werden. Umso wichtiger wird es sein, neue Geschäftsfelder zu erschließen. Und da gibt es ja durchaus eine ganze Menge, die auch großes Potenzial haben. Sei es von Pharmabereichen bis hin zu klimafreundlichen Technologien. Also all das sind diese Investitionsbereiche und damit auch Wachstumsbereiche, die uns den Spielraum verschaffen, entsprechende staatliche Programme auch aufzulegen, wie die Klimaschutzverträge, die bei dem Umbau schützen und übrigens auch sowas wie eine Innovationsförderung für Startups.
Es klingt alles sehr plausibel, auch das, was Sie, Herr Schäfer, sagen. Herr Deißner von der Stiftung Familienunternehmen. Ich weiß, dass die Familienunternehmen sich schwer tun mit dem Thema Schuldenbremse und vor allem mit der Lockerung derselbigen. Aber auf der anderen Seite beobachtet man dann, wenn die Schuldenbremse weiter in Kraft bleibt, dann sucht die Politik wiederum nach verzweifelten anderen Auswegen und dann kommen so schöne Begriffe wie Sondervermögen plötzlich in die Debatte und es wird so getan, als ob das ein Vermögen sei. Dabei sind Sondervermögen Sonderschulden. Jedermann weiß. Also deshalb die Frage, wie stehen Sie zu diesem Thema mehr investieren und das notfalls auf Pump?
Das ist ja in der Tat, ist ja auch schon angeklungen, zu einer Glaubensfrage geworden, nicht nur in der breiten Bevölkerung, sondern auch unter führenden Ökonomen. Da gibt es die einen, die sagen, wir müssen jetzt flexibilisieren und dann gibt es die anderen, und denen würden wir uns eher zuschlagen, die sagen, die Schuldenbremse besteht nicht ohne Grund. Und Sie haben richtig darauf hingewiesen, dieses Wort Sondervermögen, das führt ja die Öffentlichkeit in die Irre. Das ist eben in der Tat nichts anderes als Schulden. Es ging jetzt eben gerade schon um die Spielräume, die wir jetzt schon haben im Rahmen der existierenden Schuldenbremse. Und für den Etat 2025 wird jetzt ja schon mit 50 Milliarden neuen Schulden kalkuliert. Das ist ja bereits ein gehöriger Schluck aus der Pulle. Wir sagen aber, so wie jeder Unternehmer Investitionen nur dann tätigen kann, wenn er entsprechende Mittel zur Verfügung hat und die auch erwirtschaftet hat, so sollte auch der Staat mit dem Geld, das ihm zur Verfügung steht, auskommen können. Ja. Die konsumtiven Ausgaben, da gibt es großen Einsparbedarf und auch die Möglichkeiten, auch weiter einzusparen. Es geht Ihnen jetzt darum, konsequent Prioritäten zu setzen. Wir würden ja gar nicht leugnen, dass wir Investitionen jetzt brauchen, dass wir neue investive Ausgaben tätigen müssen in Infrastruktur, in Bildung. Das ist ganz sicher der Fall. Aber wir müssen eben auch auf der anderen Seite gucken, wo können wir sparen. Ja, wir sehen auch nach wie vor, es steht immer ein bisschen unter Populismusverdacht, wenn man das anführt, aber es bleibt doch wahr. Wir haben beispielsweise einen wachsenden Staatsapparat. Ja, mit rund 299.000 Beamtinnen und Beamten bleibt der Stellenbestand in der Bundesverwaltung in diesem Jahr wieder auf dem Rekordniveau. Das waren noch vor wenigen Jahren deutlich weniger, waren es noch so rund 250.000. Das heißt, der Staat wächst, zieht damit im Übrigen auch Arbeitskräftepotenzial aus den Unternehmen raus. Und gleichzeitig haben wir über Jahre einen Anstieg bei den Ausgaben für die Sozialleistungen. Die liegen gerade bei 1.179 Milliarden Euro und der hat sich über 30 Jahre fast verdreifacht. Ja, wir haben 100 Milliarden Euro pro Jahr, die in die Rentenversicherung fließen. Da würden wir beispielsweise dafür plädieren, angesichts des demografischen Wandels auch über eine Anpassung des Renteneintrittsalters nachzudenken. Das hat im Übrigen mal vor vielen Jahren kein anderer als Franz Müntefering mal angeführt, der nun nicht unter dem Verdacht steht, ein Vertreter des Manchester-Kapitalismus zu sein. Ja, der hat auch gesagt, also wenn wir älter werden, dann müssen wir länger arbeiten. Also all diese Stellschrauben, die müssen wir jetzt in den Blick nehmen, um auch auf der Kostenseite runterzukommen. Wir glauben, der Staat hat nicht ein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabeproblem.
Also erstmal Schuldenbremse sollte bleiben. Wir haben zwei Hörer in der Leitung und ich möchte Sie gerne hintereinander zu Wort kommen lassen. Zunächst Jakob Zankel aus Brauneberg. Guten Tag, Herr Zankel.
Ja, schönen guten Tag, inzwischen aus Hannover.
ja, hier steht Brauneberg, deswegen habe ich den Namen vorgetragen. So, bitte, Ihr Punkt.
Ich mache einen ganz kleinen Rundumschlag. Also aber ich möchte mal die Frage stellen, ob das Ganze nicht eine Kampagne der Bild-Zeitung und anderer interessierter Kreise zugunsten der CDU ist. Wir haben eine Arbeitslosenquote von 6,1%. Man hat mir mal erzählt, 5% wäre nahezu Vollbeschäftigung. Wir haben inzwischen eine Inflationsrate von 1,9%. Das sind doch auch Kennwerte, die sagen, dass es uns gar nicht so schlecht gehen kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist, und das ist ein wichtiger Punkt, der ist gerade schon mal angesprochen worden, die Politik muss sich endlich die Macht von der Verwaltung zurückholen. Es ist doch inzwischen so, dass nicht mehr die Politiker die Macht haben, sondern die Referats- und Amtsleiter, die jedes Gesetz mit einer Durchführungsverordnung oder Ausführungsbestimmung so hinbiegen können, wie sie meinen, dass es richtig ist. Und der dritte Punkt, der geht bitteschön auch an die Familienunternehmen. Ich war Projektleiter in verschiedenen Baumaßnahmen, war in verschiedenen Industriebetrieben und mir sind immer wieder Kesselhäuser begegnet, die einfach mit Heizkesseln, und damit meine ich dann eben so Dinger in der Größe einer Dampflokomotive, betrieben wurden, die aus den 60er, 70er, vielleicht 80er Jahren bestanden. Und da kann ich dann nur sagen, wer sowas betreibt und dann über Energiekosten jammert, der ist wirklich selber schuld.
Mhm. Herr Zankl, drei Punkte sind angekommen. In der Leitung hat auch lange gewartet Herr Kern aus Leipzig. Herr Kern, Ihr Punkt.
Guten Tag. Ich versuche es kurz zu machen. Mein Punkt ist folgender. Was wir dabei nicht berücksichtigen, und man wird ja immer ein bisschen als verrückt und bekloppt erklärt, wenn man sowas in die Diskussion bringt, der Wirtschaft sind Grenzen gesetzt. Wir haben ökologische Grenzen der Wirtschaft, die nicht beachtet werden. Und diese Grenzen sind auch unsere Grenzen. Sollte man nicht aufgrund dessen, weil wir die Verfassung haben und weil wir jedem ein gleiches Lebensrecht zustellen, darüber uns freuen, zumindest ist meine Meinung, der Staat müsste die Wirtschaft gelenkt runterskalieren, weil es wird ohnehin dahin kommen, dass wir in einer Logik des immer weiteren Wachstums nicht mehr weiterkommen. Ja? Die Politik hat das grüne Wachstum erfunden, weil das der Wähler gerne hören möchte. Aber die Energiemengen, die wir heute fossil verbrauchen, werden niemals ökologisch hergestellt werden können. Und wenn wir die Naturkatastrophen sehen, also es ist ja heute schon so, dass Bäume im Park vertrocknen und die Naturkatastrophen werden irgendwann in so einer Folge kommen, dass wir keine Zeit zum Aufräumen mehr haben, weil dann schon die nächste Katastrophe reinkommt. Ja?
Ihr Punkt ist angekommen, Herr Kern. Nehmen wir das jetzt mal alles in einen und versuchen das nochmal der Reihe nach abzuarbeiten. Zunächst das, was Herr Zankl gesagt hat. Er spricht von einer Kampagne und er sagt, eigentlich geht es uns doch gar nicht so schlecht. Herr Schäfer, hat er da recht?
Ich würde sagen, jein. Denn in der Tat, die Kennzahlen, die er angesprochen hat, die deuten so ein bisschen auf eine gewisse Entwarnung hin. Ja? Das heißt, die akuten Krisen, die wir jetzt in den letzten Jahren ja hintereinander gesehen haben, Pandemie, Krieg, Energiepreise und so weiter, die haben sich, also der Krieg natürlich nicht, aber ich sage mal, die Auswirkungen, jetzt die immensen Ausschläge, die haben sich beruhigt. Und jetzt wird aber offenbar, dass dahinter strukturelle Probleme liegen. Und die betreffen eben diese hohen Energiekosten und andere Kostenbestandteile, die wir schon gesehen haben. Die führen eben dazu, und das können wir nicht wegdiskutieren, dass Produktion eingeschränkt wird. Also das, was Herr Kern gerade angesprochen hat, das sehen wir schon, dass das passiert. Und das finde ich insofern fatal, weil uns das die Spielräume verkürzt. Das heißt, diese Unternehmen produzieren weniger, sie stellen weniger Leute ein, sie zahlen weniger Steuern. Das heißt, die Möglichkeiten, die Transformation voranzutreiben, sei es durch die Unternehmen, die entsprechende Verfahren erfinden und umsetzen, als auch durch den Staat, der diesen ganzen Prozess unterstützt und flankiert, die werden immer geringer. Wir sind ja nicht auf einer Insel, sondern wir müssen sehen, dass wir mit vielen anderen Volkswirtschaften konkurrieren. In der Tat sehe ich auch, dass die Katastrophen häufiger werden und auch näher rücken. Mhm. Für mich wäre doch das genau der Aufruf zu sagen, so jetzt müssen wir erst recht das Geld und unsere Möglichkeiten in der Wirtschaft in die Hand nehmen, um dagegen zu steuern. Dazu brauchen wir eben eigentlich den Gründergeist, den Erfindergeist, das hatte eine Hörerin am Anfang doch gesagt, in Deutschland, um hier neue Technologien zu erfinden, mit denen das möglich wird.
Das geht so ein bisschen in die Richtung des zweiten Punktes von Herrn Zankel, und darauf möchte ich Herrn Vassiliadis ansprechen. Herr Zankel sagte so sinngemäß, wir müssen uns die Macht von der Verwaltung zurückholen. Die Politik muss wieder bestimmen und nicht nur allein die Verwaltung. Das deckt sich so ein bisschen, man glaubt ja gar nicht, wo man alles Hörer hat im Deutschlandfunk, mit einer WhatsApp von Christoph Klunker aus München, der aber aktuell in Kagoshima in Japan uns zuhört. Er sagt, in Deutschland wird nicht entschieden, sondern immer nur verschoben, und in Asien geht das viel schneller. Herr Vassiliadis, hat er da einen Punkt? Und deswegen geht dann zum Beispiel auch BASF nach China und baut dort ein neues Werk und nicht nebenan in Ludwigshafen, wo das größte Werk schon steht?
Ja, das sind zwei verschiedene Dinge, aber ich bleibe mal erstmal bei dem Punkt. Ja, es geht an vielen Stellen der Welt schneller. Warum ist das so? Oder was ist ein Teil der Erklärung? Politische Strategien, gerade wenn es um die Wirtschaft geht, sind in vielen Regionen klarer. Wir sind natürlich eine entwickelte Volkswirtschaft, das hat schon eine Rolle gespielt. Und wir haben uns auf einen Pfad der Verrechtlichung gemacht. Ich meine, das hat heute auch schon eine Rolle gespielt. Auf der einen Seite wollen wir Entbürokratisierung. Jeder will aber auch alles wissen über jedes Detail und möglicherweise, wie wir heute gehört haben, auch dagegen klagen. Also unser Rechtsstaat, den ich sehr schätze, hat sich dann auch am Ende so entwickelt, dass wir Administration auch fordern. Also ganz so einfach ist es nicht, dass sie sich quasi nur selbst erfunden haben. Ich bin aber dabei, dass man sagen muss, wir brauchen eine politisch klare Strategie. Heute ist ja fast jeder für alles, fast jeder. Und wir brauchen auch die Widersprüche, die wir angesprochen haben. Wie ist Verteilungsfragen, wie ist Konsum versus Investition? Wir sind jetzt unter Druck. Und ich will mal auch mit Blick auf den zweiten Hörer, der dazu was gesagt hat. Ich glaube, da müssen wir uns sehr klar aufstellen. Ohne unsere Wirtschaft, die weltweit zu den sensitivsten gehört, was ökologische Fragen anbelangt, wenn man ein bisschen um die Welt kommt, kann man das sehen. Ohne unsere Wirtschaft, die Wirtschaftskraft, die Innovationskraft, wird auch die Frage, ob wir die ökologischen Themen auf der Welt bewältigen, nicht nur nicht einfacher, sondern immer unwahrscheinlicher. Unser Vorbild der Transformation muss fliegen, damit auch irgendjemand hinterherkommt. Deswegen ist die Verantwortung, dass das auch wirtschaftlich klappt und wir das nicht einfach runterfahren, das haben wir ja an vielen Stellen getan, ist auch eine Verpflichtung, dass die Geschichte der Transformation hin zu einer ökologisch verträglichen Volkswirtschaft denn auch wirklich fliegt und Nachahmer findet. Deswegen glaube ich, ist beides. Die Frage, wie wir eine angemessene Administration und Verrechtlichung dieser Themen und zweitens, wie wir ein passendes Wachstum finden, dass am Ende auch andere Regionen überzeugt, den Weg zu gehen, elementar ist.
Auf Familienunternehmen kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber jetzt, Sie haben es schon angesprochen, Herr Vassiliadis, die Äußerung von Herrn Kern. Und darauf möchte ich auch nochmal Herrn Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft ansprechen. Herr Kern hat gerade im sinngemäß gesagt, der Wirtschaft sind ja Grenzen gesetzt, ökologische Grenzen. Und deshalb sagt Herr Kern, man muss vielleicht auch mal über das Herunterskalieren reden, also über kleiner werden der Wirtschaft, so habe ich das fast verstanden. Ist das eine Option, Herr Schäfer? Also weniger ist mehr?
Also in der Diagnose bin ich tatsächlich bei Herrn Kern. Wir haben ökologische Grenzen und das spüren häufig Menschen an anderen Orten auf der Welt sogar noch eher und schneller als wir. Aber meine Antwort wäre eben genau eine andere. Auch wie Herr Vassiliadis das schon sagte, wer soll denn dagegen steuern? Wer soll denn quasi die Technologien erfinden, weiterentwickeln und umsetzen? Und wer hat ja auch letztlich das Geld dazu, in diese Technologien und Möglichkeiten zu investieren? Das sind doch wir, die wir eben Potenziale haben, die wir vom grünen Stahl bis zu neuen Verfahren in der Chemie und so weiter, die Dinge entwickeln, die es uns erlauben, tatsächlich die Treibhausgasemissionen weltweit zu reduzieren. Also aus meiner Sicht ist genau das die Antwort, hier in das grüne Wachstum zu investieren, um eben gegenzusteuern. Dass das jetzt kein Selbstläufer ist, ist völlig klar. Denn auf der anderen Seite geht uns auch Wachstum, was wir aus unseren bisherigen Verfahren kennen und uns die Spielräume bisher verschafft hat, geht uns verloren. Das heißt, wir haben beides. Wir fahren ja zurück an einer Stelle. Umso wichtiger ist es, dass wir auf der Seite, wo wir den Klimaschutz vorantreiben können, wirklich neues Wachstum aufbauen. Das ist die Aufgabe der Politik, das eben auch zu ermöglichen, durch günstige Rahmenbedingungen und hier und da auch durch gezielte Förderung, weil häufig diese neuen Technologien noch nicht so wettbewerbsfähig sind wie die alten.
Mhm. Soweit Thilo Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Wir haben noch Zeit für einen Hörer, für Herrn Meyer aus Verden an der Aller. Guten Tag, Herr Meyer.
Guten Tag, hallo.
Ihr Punkt, ja. Ganz kurz, weil uns die Zeit so ein bisschen davonläuft.
Also mein Punkt ist ganz einfach, in Deutschland, meiner Meinung nach, ich habe ein kleines Unternehmen, wir stellen Speiseöle her in der Nähe von Bremen. Es gibt in Deutschland zunehmend eine Arbeitnehmermentalität. Damit meine ich, dass es sozusagen, ich habe ein Referat in der Schule gehalten mal, wo wir eingeladen wurden, es gibt 8,3% der Erwerbstätigen, die nur noch selbstständig sind. Das bedeutet, dieses Pioniergeist, etwas schaffen wollen, etwas Neues kreieren wollen, innovativ sein, das steckt in ganz wenigen Menschen drin und es wird auch nicht gefördert. Es wird nicht in den Schulen gefördert. Es ist eigentlich selbstverständlich, dass Menschen heutzutage Arbeitnehmerinnen werden. So, das heißt, eine rundum sorglos Mentalität sozusagen, 32,5 Stunden arbeiten, 3.000 Euro Inflationsausgleich und so weiter und so weiter. Ich muss Sie merken, ich bin ein bisschen zynisch in dem Punkt auch, weil das ist, wir sind satt als Gesellschaft. Ich möchte nicht sagen, dass alle satt sind, weil das soziale Ungleichgewicht, die soziale Ungleichheit natürlich gleichzeitig auch steigt. Aber grundsätzlich sehe ich das so, dass viele Menschen in Deutschland die Lust verloren haben, etwas sich einzusetzen für etwas.
Ihr Punkt ist angekommen, Herr Meyer. Ja. Ich würde das auch gleich an Herrn Deisner von der Stiftung Familienunternehmen weiterleiten. Herr Deisner, Sie sprechen ja für Unternehmer und die Frage, die Herr Meyer angesprochen hat, wäre ja jetzt, wir sind satt. Also auf Deutsch gesagt, gehen uns die Unternehmer aus? Haben wir da Nachwuchsprobleme?
Naja, es ist natürlich, wir haben jetzt viel über Rahmenbedingungen gesprochen. Und in der Tat ist es bei den Familienunternehmen so, dass ich immer die nachfolgenden Generationen fragen muss, tue ich mir das noch an? Ja. Und wir haben über viele Gründe gesprochen, warum es eben zunehmend eben auch unattraktiv werden kann für Unternehmen überhaupt, die lange Familientradition fortzusetzen. Was grundsätzlich den Unternehmergeist in der Bevölkerung betrifft, da haben wir tatsächlich kürzlich eine Umfrage zu gemacht und da kam eben raus, dass rund so 18% der Deutschen sagen, naja, ich könnte mir vorstellen, selbst unternehmerisch tätig zu werden. Aber bei denjenigen, die selbst in einem Familienunternehmen tätig sind, und nochmal, das sind ja 90% aller Unternehmen in Deutschland, da ist der Anteil ungleich höher. Da ist es nämlich über 25%. Das heißt, man könnte eigentlich sagen, Unternehmertum ist ansteckend. Also wir werben natürlich sehr dafür, ökonomische Bildung auszuweiten. Das fördern wir auch durch diverse Programme. Also kann man jetzt insgesamt sagen, Deutschland ist zu satt. Also ich habe ein bisschen über die ganze Frage der Arbeitszeit pro Kopf gesprochen. Sicherlich brauchen wir auch beim Arbeitsethos jetzt die Realisierung über alle Gesellschaftsschichten hinweg. Wir müssen jetzt anpacken.
Mhm. Und Herr Deisner, ich möchte Sie noch mit einer WhatsApp von unserem Hörer Ralf Felten konfrontieren und fragen, ob das wirklich verbreitet ist. Herr Felten hat uns geschrieben, wenn ich als Arbeitgeber von den Lohnkosten 50% Sozialversicherungsabgaben plus 35% Lohnsteuer an den Staat abliefern muss, ohne adäquate Gegenleistung, und da nennt er Infrastruktur, Gesundheitssystem, Altersversorgung und so weiter, dann hält sich meine unternehmerische Investitionsbereitschaft und die Mitarbeitermotivation schwer in Grenzen. Ist das so die Stimmung bei Ihnen in den Unternehmen? Ganz kurz, weil
das ist genau die Stimmung, die wir auch wahrnehmen in der Tat. Und wir haben ja auch im internationalen Vergleich immer noch eine relativ hohe Staatsquote. Aber was der Unternehmer, was der Bürger und was auch der Unternehmer dafür im Gegenzug erwartet, ist in der Tat, dass wir hier Standortbedingungen haben, die es uns ermöglichen, unseren spezifischen Wettbewerbsvorteil mit High-End Engineering, mit unseren Hidden Champions auszuspielen. Und das kommt gerade ins Rutschen. Das heißt, wir haben über Jahre stetig steigende Steuereinnahmen, wir haben eine hohe Staatsquote und gleichzeitig haben wir eben eine marode Infrastruktur. Und dieses Missverhältnis ist ein riesiges Problem. Ich insofern bei der ganzen Diskussion um die Schuldenbremse das mal beiseite gestellt. Aber natürlich befürworten wir höhere Investitionen, also höhere investive Ausgaben, insgesamt mehr Investitionen in Infrastruktur, Straßen, Brücken und so weiter. Weil wenn das nicht funktioniert und wenn wir hier im internationalen Vergleich, auch das wissen wir, eine schlechte digitale Infrastruktur haben, dann ist das ein Standortnachteil, der uns langfristig zum Problem werden wird.
So, ganz kurz noch, was passiert, wenn nichts passiert? Dann geht es weiter runter?
was passiert, wenn nichts passiert. Wie gesagt, das sind bei den Familienunternehmen sind das keine schockartigen Phänomene. Da ist das nicht von einem Tag auf den anderen, sondern das sind schleichende Prozesse. Es werden mehr und mehr Unternehmen sagen, es lohnt sich für uns nicht mehr hier in Deutschland unternehmerisch tätig zu sein. Wir verlagern Produktion, wir verlagern einzelne Kapazitäten oder Vertriebsgesellschaften. Wir investieren irgendwo anders. Und wenn wir investieren, dann eben nicht mehr hier, sondern in den USA oder in anderen Weltregionen.
Das werden wir nur in der... Ja, sagt David Deissner, der Geschäftsführer der Stiftung Familienunternehmer und Politik. Und das war das Schlusswort in dieser Sendung, unfreiwillig. Ich danke auch Thilo Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Michael Vassiliadis, dem Vorsitzenden der Gewerkschaft Chemie, Energie, Bergbau, IGBCE, für das Teilnehmen an dieser Sendung. Ich bin Theo Gers, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.